Also wenn du deinem Geschäftspartner nächstes Jahr noch ein klassisches PDF als Rechnung schickst, dann kannst du ihm eigentlich genauso gut ein komplett leeres Blatt Papier mailen.
Ja, das stimmt leider. Das nützt ihm dann gar nichts mehr.
Genau. Die Ära des PDFs ist einfach offiziell vorbei. Und wer jetzt, also im Jahr 2026, immer noch denkt, dass dieses hübsch formatierte Dokument per E-Mail eine echte elektronische Rechnung ist, der wird spätestens bei der nächsten Vorsteueranmeldung echt eiskalt erwischt.
Der Schock bei vielen Betrieben ist momentan auch förmlich greifbar, finde ich. Also dieses vertraute Bild der Rechnung, Logo oben links, Bankverbindung unten rechts, ausgedrückt oder halt als flaches Bild auf dem Monitor, das hat komplett ausgedient.
Absolut.
Wir befinden uns da in einem beispiellosen regulatorischen Umbruch, der wirklich keine einzige Branche verschont.
Und genau deshalb heiße ich dich willkommen zu unserer heutigen Tiefenanalyse. Wir haben uns nämlich durch einen massiven Berg an Behörden- und Steuerjargon gegraben, um dir heute das Wichtigste herauszufiltern. Unsere primäre Quelle dafür sind die offiziellen FAQ der Bundessteuerberaterkammer. Stand 3. März 2026 zur Einführung der verpflichtenden E-Rechnung im B2B-Bereich.
Ein Dokument, das auf den ersten Blick echt wie diese typische trockene Verwaltungslektüre wirkt.
Oh ja, extrem trocken.
Aber wenn man da mal zwischen den Zeilen liest, dann erkennt man schnell, dass hier der gesamte kaufmännische Prozess in Deutschland quasi auf den Kopf gestellt wird.
Unsere Mission für diese Analyse ist also ganz klar. Wir übersetzen dieses Beamtendeutsch in greifbares, anwendbares Wissen für dich. Egal, ob du ein etabliertes mittelständisches Unternehmen leitest oder als Freiberufer arbeitest oder vielleicht auch nur die Buchhaltung für einen Verein machst.
Richtig.
Diese Vorgaben verändern radikal, wie du in Zukunft Rechnungen empfängst, wie du sie prüfst und vor allem, wie du sie schreiben wirst.
Genau.
Also, okay, lass uns das mal aufdröseln. Fangen wir beim absoluten Fundament an. Was genau ist denn nun der Kern dieser neuen E-Rechnung, wenn es kein PDF mehr ist?
Also der zeitliche Fahrplan gibt uns da erstmal eine ganz gute Orientierung, um alle abzuholen. Seit dem 1. Januar 2025 gilt in Deutschland ja bereits die absolute Empfangspflicht für elektronische Rechnungen bei allen inländischen B2B-Umsätzen.
Das heißt, die Infrastruktur, um diese Dateien überhaupt anzunehmen, die musste eigentlich schon letztes Jahr stehen.
Ganz genau. Und das Senden wird jetzt eben stufenweise zur harten Pflicht. Ab dem 1. Januar 2027 müssen alle Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz von über 800.000 Euro diese strukturierten E-Rechnungen ausstellen.
Okay, und der Rest?
Ab 2028 gilt diese Pflicht dann ausnahmslos für praktisch alle anderen auch. Ausnahmen gibt es da nur noch in minimalem Umfang, also so Kleinbetragsrechnungen unter 250 Euro, Fahrausweise und bestimmte steuerfreie Umsätze. Das war's.
Da muss ich jetzt direkt mal einhaken, weil das für viele so eine existenzielle Frage ist. Was ist denn mit den ganzen Kleinunternehmern, also dem freiberuflichen Grafikdesigner oder dem kleinen Handwerksbetrieb, die oft gar nicht diese riesige Softwareinfrastruktur im Hintergrund haben?
Die FAQs der Kammer formulieren hier ein ziemlich wichtiges Paradoxon. Kleinunternehmer sind zwar von der Pflicht befreit, selbst E-Rechnungen auszustellen, aber sie müssen E-Rechnungen empfangen und verarbeiten können.
Warte, ernsthaft?
Ja, daran führt kein Weg vorbei, denn ihre Lieferanten, sagen wir mal der Großhändler für das Handwerksmaterial, die werden ab 2027 oder spätestens 2028 nur noch im neuen Format abrechnen. Und das musst du als Kleinunternehmer dann annehmen können.
Krass, okay. Der Fahrplan steht also. Aber lass uns mal über die Technik an sich sprechen. Ich höre immer wieder diesen Begriff strukturiertes elektronisches Format. Warum genau ist das alte PDF jetzt rechtlich gesehen tot?
Weil eine echte E-Rechnung nach der neuen gesetzlichen Definition der EU-Norm EN 16931 entsprechen muss. Ja, aber man kann sich diese Norm wie eine einheitliche digitale Grammatik vorstellen, auf die sich alle europäischen Steuerbehörden geeinigt haben. Sie stellt einfach sicher, dass Computer über die Ländergrenzen hinweg denselben Dialekt sprechen.
Ah, verstehe.
Formate wie die X-Rechnung oder Zugpferd ab Version 2.0, die nutzen eben diese Grammatik. Ein normales PDF oder ein Word-Dokument gilt steuerrechtlich jetzt nur noch als, und das ist der offizielle Begriff, sonstige Rechnung. Es ist schlichtweg nicht in dieser maschinellen Grammatik verfasst.
Und erfüllt damit die gesetzlichen Anforderungen nicht mehr.
Exakt.
Weißt du, ich habe in der Vorbereitung lange überlegt, wie man diesen Wechsel am besten greifbar macht für jemanden, der kein ITler ist. Das alte PDF ist im Grunde wie das Gemälde von einem Haus.
Schönes Bild.
Du kannst es ansehen, du erkennst die Tür, die Fenster, du siehst halt, dass es ein Haus ist. Die neue XML-basierte E-Rechnung, die ist dagegen eher wie der architektonische Bauplan kombiniert mit so einer rohen Materialliste.
Richtig.
Ein Mensch, der da drauf schaut, der sieht nur Code-Kauderwelsch und endlose Datenreihen. Er kann das Haus gar nicht genießen. Aber eine Maschine kann diesen Bauplan nehmen und sofort die Daten auslesen, die Vorsteuer berechnen und das alles weiterverarbeiten. Und zwar, ohne dass auch nur ein einziger Mensch eine Zahl abtippen muss.
Das ist eine sehr treffende Analogie. Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann wird auch das Warum hinter dieser gigantischen Umstellung klar.
Ja.
Der Staat zwingt die Wirtschaft ja nicht in dieses Format, nur um den Verkauf von Buchhaltungssoftware anzukurbeln. Das hier ist lediglich die Vorstufe für etwas viel, viel Größeres.
Du sprichst von diesem geplanten europaweiten Umsatzsteuermeldesystem. Richtig.
Exakt. Das sogenannte VIDA-Projekt VAT in the Digital Age. Das soll voraussichtlich ab Juli 2030 greifen. Der Staat und die EU wollen diese strukturierten Daten, um den massiven, grenzüberschreitenden Umsatzsteuerbetrug zu bekämpfen.
Der kostet ja jährlich Milliarden.
Genau. Und das funktioniert eben nur, wenn Maschinen direkt mit Maschinen sprechen, ohne den Umweg über ein abgetipptes Stück Papier oder ein abgetipptes Bild, was extrem fehleranfällig ist oder leicht manipuliert werden kann.
Okay, das leuchtet ein. Aber wenn die Rechnung jetzt also ein reiner maschineller Datensatz ist, verändert das ja zwangsläufig jeden einzelnen Handgriff, wenn diese Datei im Unternehmen ankommt.
Absolut!
Ich meine, wie liest man denn etwas, das gar nicht für Menschenaugen geschrieben wurde? Wir brauchen in unserem Postfach ja quasi einen Türsteher, der entscheidet, was rein darf und was nicht.
Ja, und dieser Türsteher ist der neu definierte Eingangsprozess. Die FAQs der Steuerberaterkammer machen da sehr deutlich, dass Rechnungen regelmäßig, am besten täglich, abgerufen und sofort durch einen Validator gejagt werden müssen.
Einen Validator?
Genau. Der bekannteste ist der COSID-Validator. COSID steht für die Koordinierungsstelle für IT des Bundes. Stell dir das wie den offiziellen, unbestechlichen Rechtschreibprüfer der Regierung für deinen Rechnungscode vor.
Okay, und nach welchen Fehlern sucht dieser behördliche Rechtschreibprüfer dann?
Das Finanzministerium unterscheidet hier drei fundamentale Fehlerquellen. Die erste ist der Formatfehler. Das bedeutet, die Syntax des XML-Codes ist in sich fehlerhaft.
Also wenn ein Datenfeld an der falschen Stelle ist?
Ja, oder ein Tag wurde nicht richtig geschlossen. Die Konsequenz daraus ist ziemlich brutal. Du verlierst sofort deinen Vorsteuerabzug, außer wir befinden uns halt noch in so einer kulanten Übergangsfrist. Aber prinzipiell existiert die Rechnung für das Finanzamt schlichtweg nicht.
Wow. Okay, also die reine Form ist das eine. Aber was passiert, wenn der Code an sich sauber formatiert ist, aber die innere Logik völlig zusammenbricht? Also wenn das System zum Beispiel behauptet, 19% von 100 Euro Nettobetrag seien 50 Euro Steuer.
Da sind wir dann bei der zweiten Fehlerquelle, dem Geschäftsregelfehler.
Aha.
Die Syntax stimmt zwar, aber es gibt logische Brüche. Das betrifft nicht nur falsche Mathematik, sondern auch fehlende Pflichtfelder.
Zum Beispiel?
Ein klassisches Beispiel ist das Feld BT10 Buyer Reference. Das ist die Leitweg-ID oder Referenz des Käufers, die zwingend ausgefüllt sein muss. Wenn hier umsatzsteuerliche Pflichtangaben fehlen oder die Berechnungslogik kollabiert, dann kippt ebenfalls dein Vorsteuerabzug. Der Türsteher weist die Datei einfach ab.
Okay, wir haben also Syntaxfehler und Rechenfehler. Aber was ist, wenn der Code sauber ist, die Mathematik auf den Cent genau aufgeht, aber das abgerechnete Produkt in der echten Welt einfach falsch bewertet wurde?
Wie meinst du das?
Naja, jemand berechnet 7% auf eine Softwarelizenz, wo es doch zwingend 19% sein müssten. Das kann die Validierungssoftware doch gar nicht wissen, oder?
Da triffst du den Nagel auf den Kopf. Das ist die dritte Kategorie, der Inhaltsfehler. Die Datei ist technisch makellos, die Logik ist unangreifbar, aber der semantische Inhalt ist einfach falsch. Es wurde ein falscher Steuersatz angewendet oder die Leistungsbeschreibung ist so kryptisch, dass niemand weiß, was eigentlich geliefert wurde.
Moment mal, Da muss ich jetzt aber kritisch reingrätschen. Wenn ich mir als Unternehmer eine teure Validierungssoftware anschaffe, meine XML-Datei darüber laufen lasse und das Ding gibt mir auf dem Monitor ein strahlendes grünes Häkchen, bin ich dann fein raus beim Finanzamt? Kann ich mich darauf berufen, dass die Maschine gesagt hat, alles sei okay?
Das ist ein fataler Trugschluss, dem aktuell echt viele erliegen.
Also nein.
Ein hartes Nein. Die Software prüft ausschließlich das Format und die mathematische Logik. Ob der Inhalt stimmt, also ob du die 30 Laptops, die da im Code stehen, wirklich erhalten hast, oder ob der Steuersatz für dieses spezifische Produkt korrekt gewählt ist, das muss weiterhin von einem echten Menschen geprüft werden.
Aber wie soll das gehen? Wie soll ein Buchhalter einen architektonischen Bauplan, also diesen nackten XML-Code, inhaltlich prüfen? Das kann doch kein Mensch lesen.
Dafür tritt nun eine sogenannte Visualisierungssoftware auf den Plan. Die liest die maschinellen Tags wie Invoice Total oder Tags Amount aus und übersetzt sie über ein Layout-Skript wieder in etwas, das für uns aussieht wie eine klassische Rechnung.
Okay, also wird es wieder lesbar gemacht.
Genau. Nur so kannst du den Inhalt mit dem Lieferschein abgleichen. Und genau an dieser Schnittstelle lauert eine gewaltige Falle bei hybriden Formaten wie etwa Zugpferd.
Lass uns das kurz für alle erklären. Zugpferd ist ja dieses spezielle Format, das für den Menschen aussieht wie ein ganz normales PDF-Dokument, in das aber eine für uns unsichtbare XML-Datei tief eingebettet ist. Man bekommt also scheinbar beides in einer einzigen Datei.
Ganz genau. Und die Gefahr liegt in der Diskrepanz zwischen beiden.
Wie das?
Steuerrechtlich ist immer der eingebettete, unsichtbare XML-Datensatz führend. Das Gesetz interessiert sich null für das, was du als Bild auf dem Bildschirm siehst.
Boah, das ist extrem gefährlich. Das ist ja, als würdest du ein Auto kaufen und das Preisschild hinter der Windschutzscheibe zeigt 10.000 Euro an, aber der Strichcode, den der Verkäufer an der Kasse scannt, der belastet deine Kreditkarte mal eben mit 20.000 Euro.
Richtig.
Die Maschine liest nur den Strichcode. Wenn jetzt ein böswilliger Absender oder auch nur ein schlecht programmiertes System die versteckten XML-Daten so manipuliert, dass sie vom sichtbaren PDF abweichen, dann bucht meine Software den falschen Betrag.
Im visuellen PDF bist du als Empfänger in der Haftung. Du musst diese Rechnung gegenüber dem Aussteller sofort ablehnen und eine Korrektur anfordern. Du darfst niemals, absolut niemals, blind dem vertrauen, was das Bild dir vorgaukelt.
Wow. Okay, wir lernen also, unseren eigenen Augen zu misstrauen und uns komplett auf die Software zu verlassen, die die unsichtbaren Daten liest.
Ja, so ist es.
Okay, nehmen wir mal an, wir haben diese Hürde genommen. Die Rechnung ist empfangen, der Code ist sauber, der Inhalt wurde vom Menschen über die Visualisierung freigegeben und das Geld ist überwiesen. Aber wo packen wir diese Codezeilen jetzt hin? Der gute alte Leitsordner im Regal voll mit gelochtem Papier, der hat ja offensichtlich ausgedient.
Definitiv. Der Leitsordner wird durch einen hochgradig regulierten digitalen Aktenschrank ersetzt. Die GOBD, also diese Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern in elektronischer Form, die sind hier unerbittlich.
Das heißt,
E-Rechnungen müssen die vollen 10 bzw. 8 Jahre lang aufbewahrt werden, und zwar zwingend im Originalformat.
Das heißt, ich muss exakt diesen rohen XML-Datensatz wegsperren.
Richtig. Es nützt dir überhaupt nichts, wenn du das visualisierte Bild ausdruckst und abheftest oder als neues PDF abspeicherst. Das befreit dich nicht von deinen Pflichten. Du benötigst ein revisionssicheres Archiv, also ein DMS, ein Dokumentenmanagementsystem.
Okay.
Und das entscheidende Stichwort für Betriebsprüfungen lautet hier eindeutige Indexierung durch bidirektionale Links.
Das musst du erklären. Wie sieht das konkret aus, wenn der Prüfer ins Haus kommt?
Also, dein Buchungssatz in der Buchhaltungssoftware muss untrennbar mit der originalen XML-Rechnung im Archiv verknüpft sein. Wenn der Betriebsprüfer auf eine bestimmte Buchung klickt, muss sofort der maschinelle Datensatz aufpoppen.
Ah, und andersrum genauso.
Genau. Wenn er im Archiv eine Datei findet, muss er mit einem Klick genau sehen können, in welchen Buchungssatz diese eingeflossen ist. Ohne diese bidirektionale Verbindung ist deine Buchführung im schlimmsten Fall formell mangelhaft.
Oh Mann, hier wird es jetzt aber richtig interessant, besonders für alle, die mit chronisch überquellenden E-Mail-Postfächern kämpfen.
Oh ja.
Ich habe dazu nämlich einen Passus in den FAQs der Kammer gelesen, bei dem ich dachte, hey, endlich mal eine praxisnahe Regelung. Es geht um das sogenannte Briefumschlagsprinzip.
Ein sehr, sehr wichtiges Konzept für den Alltag, ja.
Bevor wir alle nur noch über Portale kommunizieren, kommen ja unzählige E-Rechnungen ganz banal als E-Mail-Anhang rein. Die große Panik bei vielen war ja, muss ich jetzt auch jede einzelne dieser E-Mails 8 Jahre lang revisionssicher aufheben?
Mhm.
Und die FAQs sagen erfreulicherweise, nein. Die E-Mail wird oft nur als reines Transportmittel gewertet. Wenn in der E-Mail lediglich steht, sehr geehrte Damen und Herren, anbei erhalten Sie Ihre Rechnung mit freundlichen Grüßen, dann ist das quasi nur der Briefumschlag.
Richtig.
Und genauso wie niemand die gelben Papierumschläge von der Post abheftet, kannst du diese Standard-E-Mails einfach löschen, sobald die XML-Datei sauber in deinem DMS liegt.
Das ist eine enorme Erleichterung, ja. Aber wir müssen da sofort ein riesiges Warnschild aufstellen.
Wieso?
Diese Ausnahme greift wirklich nur, solange der E-Mail-Text völlig belanglos ist. Wenn diese E-Mail steuerrelevante Absprachen enthält, also zum Beispiel, wie gestern telefonisch besprochen, gewähren wir Ihnen auf diese Rechnung 5% Sonderrabatt wegen der verspäteten Lieferung.
Ah, okay.
Dann transformiert sich diese E-Mail juristisch in einen Handels- oder Geschäftsbrief. Und der muss dann zwingend mit der Rechnung verknüpft archiviert werden.
Das ergibt absolut Sinn. Man muss also zwingend den Text überfliegen, bevor man einfach auf Löschen drückt. Und wo wir gerade beim Löschen sind, da gab es in den Unterlagen auch noch einen ziemlichen Stolperstein ganz am Ende dieser Aufbewahrungsfrist, oder?
Definitiv, ja. Die maschinelle Auswertbarkeit für die Finanzverwaltung muss über die gesamten Jahre uneingeschränkt erhalten bleiben. Und wenn diese Frist dann endlich abgelaufen ist, darfst du nicht einfach pauschal dein Archiv leeren.
Man darf nicht einfach alles markieren und löschen.
Nein. Du musst strikte Freigabeprozesse einhalten. Es muss zwingend geprüft werden, ob die Festsetzungsfrist abgelaufen ist. Solange eine Rechnung für ein noch offenes oder schwebendes Steuerverfahren von Bedeutung ist, darf sie unter keinen Umständen gelöscht werden.
Boah, das klingt alles nach einem massiven IT-Aufwand, gerade für kleinere Betriebe. Gibt es da nicht irgendeinen Rettungsanker in den Vorgaben?
Die FAQ der Kammer bieten hier tatsächlich einen sehr eleganten Ausweg über den Steuerberater an.
Okay, wie funktioniert das?
Wenn du deine Buchhaltung auslagerst und dein Steuerberater die E-Rechnungen für dich verarbeitet, dort in der Kanzleisoftware im Originalformat speichert und fest mit dem Buchungssatz verknüpft aufbewahrt, dann musst du als Mandant diese Datensätze nicht zwingend ein zweites Mal revisionssicher bei dir im Unternehmen archivieren.
Ah, das ist ja super.
Ja, die Voraussetzung ist natürlich, dass dein ständiger Zugriff auf dieses Kanzleiarchiv vertraglich und technisch jederzeit gewährleistet ist.
Okay, das nimmt zumindest etwas Druck vom Kessel. Wir haben jetzt also im Detail verstanden, wie wir die Rechnung empfangen, durch den Türsteher-Validator prüfen und rechtssicher im digitalen Aktenschrank wegsperren. Das ist ja die Pflicht, die schon heute für alle gilt.
Richtig, der Empfang ist schon Pflicht.
Aber lass uns dieses ganze abstrakte Wissen jetzt mal auf einen ganz normalen Arbeitstag eines Unternehmers übertragen. Wir schreiben den 15. März 2028. Jeder muss nun auch selbst im XML-Format senden. Lass uns einfach mal durch den Tag gehen.
Gerne.
Es ist früher Vormittag. Ein Handwerker war da, hat ein Rohr in der Kaffeeküche repariert und ich bezahle ihn direkt bar aus der Firmenkasse. Er hat ja wohl kaum ein XML-Portal auf seinem Smartphone dabei. Wie läuft das?
Hier zeigt sich die Verwaltung erstaunlich pragmatisch. Für Barzahlungen darf der Handwerker dir vor Ort weiterhin einen ganz normalen Kassenbeleg ausdrucken oder eben von Hand schreiben.
Okay, das ist gut.
Damit hat er im Moment der Zahlung seine Pflicht erfüllt. Das Entscheidende ist aber der Nachgang. Er muss diesen Kassenbeleg später von seinem Büro aus durch eine korrekte, strukturierte E-Rechnung ersetzen oder berichtigen. Du bekommst die XML-Datei also nachgereicht, damit deine Vorsteuer gesichert ist.
Verstehe. Gut, es wird Mittag. Ich setze mich an die Buchhaltung und kümmere mich um meinen Mietvertrag für die Büroräume. Das ist ja eine sogenannte Dauerrechnung. Ich zahle seit Jahren jeden Monat exakt dieselbe Miete. Muss der Vermieter mir jetzt, im Jahr 2028, jeden einzelnen Monat einen neuen XML-Datensatz schicken?
Zum Glück nicht. Bei Dauerschuldverhältnissen wie Mieten oder Leasingverträgen reicht es aus, wenn für den allerersten Zeitraum der Umstellung eine echte, strukturierte E-Rechnung übermittelt wird.
Ah, okay.
Und in dieser Datei wird dann explizit auf den zugrunde liegenden Vertrag verwiesen. Solange sich an der Miethöhe oder den steuerlichen Basisdaten nichts ändert, deckt dieser eine Datensatz alle zukünftigen Zahlungen ab.
Super. Es wird Nachmittag. Ich muss eine Rechnung an neuen B2B-Kunden in Frankreich schreiben. Bisher habe ich einfach seine Umsatzsteuer-ID im europäischen VIS-System kurz gecheckt. Reicht das noch?
Nein, da zieht der Gesetzgeber die Daumenschrauben deutlich an. Wenn du künftig ins EU-Ausland fakturierst, musst du die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer deines Empfängers zwingend vorab prüfen. Und zwar nicht nur über diesen einfachen öffentlichen Europa-Check.
Sondern
du musst eine hochsichere, qualifizierte Bestätigungsabfrage direkt beim Bundeszentralamt für Steuern, dem BZST, durchführen. Das soll diesen massiven Karussellbetrug in Europa eindämmen.
Okay, das muss ich also protokollieren?
Ganz genau, das ist extrem wichtig. Das Ergebnis dieser Abfrage musst du elektronisch dokumentieren und untrennbar mit der Rechnung archivieren. Sonst droht richtig Ärger bei der nächsten Prüfung.
Verstanden. So, es ist jetzt später Nachmittag und wir stoßen auf das komplexeste Projekt des Tages. Nehmen wir mal an, wir sind in der Bauwirtschaft.
Oh, ein schwieriges Thema.
Ja, da gibt es ja diese Leistungsverzeichnisse nach dem sogenannten GAEB-Standard, dem gemeinsamen Ausschuss Elektronik im Bauwesen. Das sind oft hundertseitige Dokumente, die jede einzelne Schraube, jeden Quadratmeter Beton und jede Arbeitsstunde bis ins kleinste Detail auflisten.
Mhm.
Diese EU-Norm, von der wir vorhin sprachen, die ist doch eigentlich für den allgemeinen Handel gedacht. Wie um Himmels Willen soll so ein gigantisches Bauverzeichnis in diese stamme XML-Grammatik gequetscht werden?
Das ist aktuell tatsächlich eines der ungelösten Probleme dieser Norm. Die XML-Strukturen können diese gewaltige Tiefe an Baudaten einfach nicht sauber abbilden.
Und was macht man da?
Das Finanzministerium hat das anerkannt und duldet hier einen Workaround. Allerdings strikt befristet bis Mitte 2030.
Wie sieht dieser Workaround aus?
Im strukturierten Teil der E-Rechnung, also dem Code, den der Computer liest, müssen nur die aggregierten Summen der einzelnen Gewerke ausgewiesen werden. Die extrem detaillierte Aufschlüsselung, also diese tausenden Schrauben, die darf dann als menschenlesbare Anlage, beispielsweise als klassisches PDF, beigefügt werden.
Okay.
Der XML-Datensatz muss dann logisch und eindeutig auf diese Anlage verweisen. So bekommt der Betriebsprüfer seine maschinenlesbaren Summen und der Bauherr kann weiterhin nachvollziehen, wofür er eigentlich bezahlt.
Okay, das macht Sinn. Bleiben wir mal bei den großen Projekten. Was ist mit Anzahlungen und Schlussrechnungen? Ich schreibe erst eine Anzahlung, dann vielleicht nach 3 Monaten noch eine und am Ende eine Schlussrechnung, die das alles verrechnet. Versteht das die neue XML-Logik?
Da stoßen wir an die absoluten Grenzen der aktuellen Software-Standards. Für Anzahlungsrechnungen ist in der EU-Norm eigentlich der Code 38.6 vorgesehen. Die Praxis zeigt aber, dass dieser Code bei den aktuellen Validatoren total oft zu Fehlermeldungen führt.
Und die Lösung?
Die Steuerberaterkammer empfiehlt da einen echt kreativen Notbehelf. Nutze für Anzahlungen den ganz normalen Rechnungscode 38, also die sogenannte Commercial Invoice, und nutze dann das Freitextfeld BT22, um dort für den Menschen lesbar reinzuschreiben, dass es sich um eine Anzahlung handelt.
Wahnsinn. Und wie löse ich dann die Schlussrechnung am Ende des Projekts?
Eine klassische Schlussrechnung, die alle vorherigen Abschläge und Steuern im Code maschinenlesbar, logisch, einwandfrei und rückwirkend abzieht, lässt sich derzeit kaum rechtssicher abbilden. Die Logikprüfer werfen da fast immer Fehler aus.
Also geht das gar nicht?
Die klare Empfehlung der Kammer lautet, versucht's erst gar nicht. Erstelle stattdessen einfach eine Restrechnung. Rechne also am Ende nur noch den Betrag ab, der nach den geleisteten Anzahlungen noch offen ist, ohne das ganze historische Konstrukt im XML-Code rückabwickeln zu wollen.
Es ist schon faszinierend, wie die technische Realität dieser gesetzlichen Vision hier noch hinterherhinkt.
Absolut.
Gut, lass uns den Tag mal abschließen. Es ist Freitagabend, 18 Uhr. Ich will ins Wochenende, klicke in meinem Portal auf Rechnung senden. Mein Rechner hängt, der Ladebalken friert ein. Ich werde ungeduldig und hämmere noch 3-4 Mal auf die Enter-Taste.
Oh je, der Klassiker.
Genau. Plötzlich meldet das System, dass die XML-Datei 4-mal an meinen Kunden verschickt wurde. Wenn der Computer meines Kunden das jetzt 4-mal blind einliest, habe ich dann durch dieses maschinelle Format 4-mal die Umsatzsteuer beim Finanzamt an der Backe.
Da kann ich dich völlig beruhigen. Dieses Szenario ist rechtlich wasserdicht abgesichert. Der mehrfache Versand von exakt derselben E-Rechnung, also derselben XML-Datei mit exakt derselben Rechnungsnummer, ist komplett unbedenklich.
Gott sei Dank.
Steuerlich betrachtet handelt es sich dabei nur um ein, das ist wieder so ein schöner Begriff, inhaltlich identisches Mehrstück. Das führt ausdrücklich nicht zu einer Steuerschuld nach § 14c des Umsatzsteuergesetzes. Die Systeme der Empfänger filtern solche Duplikate anhand der Rechnungsnummer in der Regel sofort heraus.
Also keine Panik.
Genau. Dein Kunde zieht die Vorsteuer nur einmal und du schuldest sie auch nur einmal.
Okay, da wird so mancher Büroangestellte echt aufatmen. So, wir haben uns jetzt durch ein wirklich massives Dickicht an Informationen gearbeitet. Lass uns das große Ganze nochmal für dich zusammenfassen.
Gerne.
Was wir heute gesehen haben, ist, dass die E-Rechnung kein kleines Software-Update ist. Es ist eine fundamentale Transformation. Es beginnt beim Empfang, wo Maschinen den Code interpretieren und Validatoren den strengen Türsteher spielen, während der Mensch nur noch inhaltliche Kontrollen über Visualisierungssoftware durchführt.
Genau das.
Wir haben gelernt, dass wir beim Archivieren streng zwischen dem Transportumschlag, also der simplen E-Mail, und dem steuerrechtlichen Inhalt trennen müssen. Und wir haben gesehen, wie der Ausgangsprozess durch strikte Syntaxregeln dominiert wird, die in der Praxis oft noch pragmatische Workarounds erfordern.
Das fasst den Status quo und die Aufgaben der nächsten Jahre wirklich perfekt zusammen. Aber ich möchte unsere Zuhörer nicht entlassen, ohne den Blick noch einmal über den Tellerrand hinaus auf das Jahr 2030 zu richten.
Ah, der Gedanke, der das alles in Perspektive setzt. Lass hören.
Wenn wir all das betrachten, also diese unerbittlichen XML-Formate, die fehlerintoleranten Validatoren, die Verpflichtung für jeden noch so kleinen Handwerksbetrieb, Maschinen lesbar zu senden und zu empfangen, dann wird die wahre Absicht hinter dem Meldesystem wieder für 2030 extrem greifbar.
Mhm.
Das Ziel ist es nämlich, dass jede einzelne Rechnung, die zwischen zwei Unternehmen geschrieben wird, in exakt der Sekunde des Versands, in Echtzeit, an die europäischen Finanzbehörden durchgereicht wird.
Ein kontinuierlicher Live-Feed der gesamten europäischen Wirtschaft quasi.
Absolut. Und das wirft eine enorme, fast schon philosophische Frage für die Unternehmensführung der Zukunft auf.
Welche?
Werden klassische Betriebsprüfungen, bei denen Beamte Jahre später in verstaubten Räumen Aktenordner wälzen, komplett aussterben, wenn das Finanzamt jeden deiner Umsätze und jeden deiner Einkäufe durch den XML-Code tagesaktuell kennt und validiert, bewegen wir uns dann auf eine Welt zu, in der der Staat deine Umsatzsteuerzahlerst tagesaktuell wie so einen fluktuierenden Kontostand von deinem Firmenkonto abbucht.
Wahnsinn.
Und zwar noch bevor du selbst am Monatsende überhaupt die Zeit hattest, deine eigene Bilanz zu ziehen.
Die Kontrolle verschiebt sich also komplett vom historischen Rückblick in die absolute digitale Gegenwart.
Genau.
Das ist ein Gedanke, den du für die langfristige strategische Ausrichtung deines eigenen Geschäftsmodells definitiv im Hinterkopf behalten solltest. Und auf diesem Weg wünschen wir dir im Namen von uns beiden viel Erfolg beim digitalen Umbau deines Postfachs. Denk immer daran, wenn du das nächste Mal auf Speichern unterdrückst, das einfache Bilddokument ist Geschichte. Mach's gut und bis zu unserer nächsten Tiefenanalyse.